Boah, ganz arg. Ja, aber wir müssen es wieder gut machen, dass wir so schlecht geredet haben.
Deswegen wollt ihr das nicht mal angucken.
Nein, ich würde es gerne nochmal schauen.
Nee.
Gips Online, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen an alle unsere ZuhörerInnen. Ich bin Maria und ich hoste den heutigen Podcast. Und ja, wie schon gewohnt, haben wir auch wieder einen Gast dabei. Und ja, vielleicht möchten Sie sich mal selbst vorstellen.
Ja gut, hallo. Bako ist mein Name. Ich bin Lehrer für Französisch und Gemeinschaftskunde, genau.
Ja, ich denke, die meisten werden Herr Bako auch kennen. Ist ja schon lange an unserer Schule und bekannt bei allen. Und ja, wer unseren Podcast hier schon länger hört, der kennt auch unser Aufwärmspiel, was wir am Anfang immer machen. Ob Sie das wohl auch kennen? Natürlich, Sie haben natürlich alle Folgen gehört. Ja.
Soll ich ehrlich antworten?
Oh, ja.
Nein.
Sie haben nicht alle Folgen gehört? Haben Sie irgendwelche Folgen gehört?
Nein. Ich habe nur das Magazin gelesen, aber bis jetzt noch nichts gehört.
Okay, dann ist ja jetzt der richtige Zeitpunkt, um damit anzufangen. Es ist nie zu spät.
Ja, das denke ich auch.
Ja, deswegen sind Sie jetzt vielleicht ein bisschen überrumpelt, aber ich werde Ihnen einfach ein paar kurze allgemeine Fragen stellen, auf die Sie dann so schnell wie möglich antworten, einfach vom Gefühl her, was Ihnen zuspricht. Ja?
Okay.
Okay. Sommer oder Winter?
Sommer.
Pizza oder Burger?
Pizza.
Urlaub in der Natur oder in der Stadt?
Natur.
Natur, ja. Schule morgens oder Schule nachmittags?
Natürlich nachmittags.
Wirklich?
Ja.
Nachmittagsschule?
Ja.
Ich hätte eher morgens gesagt. Aber. Naja, Essen in der Mensa oder selbst mitbringen?
In der Mensa.
Lieblingsort am Gips?
Lehrerzimmer.
Da, wo keine SkilerInnen sind, oder wie?
Nein, natürlich nicht.
Schönste Erinnerung Ihrer Zeit am Gips bis jetzt?
Das war eine Verabschiedung durch ehemalige Abiturienten. Das war die letzte Stunde Französisch.
Wissen Sie, aus welchem Jahrgang?
Es gibt zwei. Ich habe vor 2-3 Jahren. Und das andere war vor 4-5 Jahren.
Und unsere Schule in 3 Worten?
Multikulti, bunt, klein.
Oh, das ist sehr schön. Ja, es ist sehr interessant, dass alle Gäste irgendwie mal ein bisschen was anderes sagen.
Okay.
Aber vielen Dank. Und ja, nach diesem kurzen Spiel würde ich auch gleich ins Thema einsteigen. Unser momentanes Monatsthema ist nämlich, das bewegt euch. Und das beruht auf einer Umfrage, die wir an der Schule gemacht haben, wo wir nachgefragt haben, welche Themen alle so am meisten interessieren. Und ein Thema, was da mit am meisten Stimmen bekommen hat, das war das Thema Rassismus. Und ja, da wir mit Ihnen, Herr Bako, ja schon häufiger im Unterricht auch über dieses Thema diskutiert haben, dachte ich mir, dass Sie der ideale Gesprächspartner dafür sind. Und ja, wie schon erwähnt, im Unterricht, da erzählen Sie auch gerne mal von Alltagsbeispielen, in denen Ihnen persönlich Rassismus begegnet ist. Und möchten Sie vielleicht auch mit uns eins davon teilen?
Meinst du eine Erfahrung von mir oder wie?
Ja, genau.
Ich hatte mehrere.
Dann suchen Sie vielleicht irgendwas aus, was Sie gerne sagen möchten.
Dass ich mir was aussuchen soll. Ich kann vielleicht erzählen, was ich erlebt habe, als ich noch ziemlich neu in Deutschland war. Das war 1999 und ich war damals sehr naiv und blauäugig, was Rassismus und Diskriminierung angeht. Und ich weiß ganz genau, wir waren mit Kumpels unterwegs in Hannover und wir wollten eine Disco. Es gab mehrere und ich habe dann eine gesehen und die Musik war so gut, ja, von draußen. Ich habe gedacht, okay, da muss ich rein. Und meine anderen Kumpels wollten weiter ziehen. Und der Türsteher sagte damals, nein, geschlossene Gesellschaft. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe dann versucht mit ihm nicht so fern, aber zu sagen, okay, ich möchte gerne, die Musik ist cool, ich will da rein. Dann hat er immer wieder gesagt, nein, es ist eine geschlossene Gesellschaft. Und immer wieder kamen Leute an mich vorbei und die sind nicht ganz normal reingegangen.
Also durften Ihre Freunde rein?
Nein, meine Freunde sind weitergezogen, die wollten in einer anderen Disco.
Und Sie alleine wollten nur hartnäckig bleiben? Und
genau, ich wollte da rein, ja, ich wusste ja nicht. Dann sagte er, nee, geschlossener Kreis, nur für Stammgäste. Und immer wieder kamen dann andere Leute und sind immer reingegangen. Und ich bin der Einzige, der abgewiesen worden ist. Und erst später ist mir bewusst geworden, weil es war neu, das war für mich das erste Mal überhaupt, da ist mir bewusst geworden, dass es keine geschlossene Gesellschaft war, sondern nur, dass er nicht da rein wollte, dass ich da reingehe. Und es gab viele andere Erfahrungen, also in Clubs zum Beispiel, das hört ständig, das habe ich mehrmals erlebt.
Dass die nicht rein durften.
Genau, dass man nicht da reingeht. Entweder sagt man, es ist eine geschlossene Gesellschaft oder dass man sagt, nur für Stammkunde oder dass manche sagen, heute nicht. Einmal hat einer sogar das N-Wort und richtig laut und aggressiv, nachdem ich gefragt habe, warum darf ich nicht rein?
Als Türsteher?
Ja.
Oh, okay, ja, das kann man sich irgendwie gar nicht wirklich vorstellen.
Nee, kann man nicht, aber ich rede manchmal mit manchen Schülern im Migrationshintergrund und, oder mit Bekannten, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich bin nicht der Einzige. Es gibt viele, die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Aber was mich noch geprägt hat, war, das war früh, als ich noch Student war, auf offener Straße wurde ich von der Polizei kontrolliert und das war wirklich für mich überraschend, weil es war weder dunkel noch, es war kein Ort, wo man sagen würde, okay, hier es ist wirklich es findet viel Kriminalität statt. Und ich weiß ganz genau, dass der Polizist sich von mir auf den Weg gestellt hat und gesagt hatte, ja, Ausweis. Daraufhin habe ich ihn gefragt, warum werde ich kontrolliert, was habe ich gemacht? Er sagte, nein, es ist eine allgemeine Polizeikontrolle.
Ja, Routinekontrolle.
Genau, und ich habe dann gefragt, okay, da lief zufälligerweise ein Passant, aber der hatte keinen Migrationshintergrund. Dann habe ich gefragt, okay, warum wird er zum Beispiel auch nicht kontrolliert? Dann wurde der Polizist sofort aggressiv, nach dem Motto, sie brauchen mir nicht zu sagen, was ich machen muss und also solche Erfahrungen habe ich auch mit der Polizei gemacht.
Und wie fühlen Sie sich dann in solchen Situationen oder reagieren Sie darauf oder wie reagieren Sie dann darauf?
Sehr schlecht, beziehungsweise ich nehme das immer persönlich. Ja. Bei Polizeikontrollen habe ich gelernt, sowieso ruhig zu bleiben, da bin ich immer. Ruhig zu bleiben, aber ich hinterfrage immer den Grund, warum ich kontrolliert werde. Und das Recht habe ich und das nehme ich auch in Anspruch. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Polizisten, wenn man diese Frage stellt, dass sie anders mit einem umgehen. Erstens, wenn sie merken, okay, diese Person versteht einigermaßen Deutsch und weiß einigermaßen, was seine Rechte sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie dann automatisch anders umgehen, dass die Sprache sich ändert, dass das Verhalten sich ändert. Wobei ich möchte auch betonen, dass ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit Polizisten. Es sind nicht nur negative, sondern auch ich hatte positive Erfahrungen auch mit der Polizei.
Ja, aber trotzdem war ja auch viel jetzt in letzter Zeit in Nachrichten wegen Police Brutality oder allgemeines Thema Rassismus ist ja noch viel mehr aufgekocht in den letzten Jahren mit Black Lives Matter und den ganzen Bewegungen. Und ja, was denken Sie denn? Glauben Sie, dass es wirklich zu einem Wandel führt in unserer Welt, in unserem Denken, in unserer Gesellschaft oder ist es eher ein Trend, der vielleicht auch wieder abebben wird?
Wenn ich die letzten Entwicklungen sehe, seit zum Beispiel dem Tod von George Floyd im letzten Mai, ich würde sagen, dass es kein Trend ist, sondern dass es wirklich eine Bewegung ist, die sich sowieso vor dem Tod. Es gab schon diese Bewegung, aber sie hat mit dem Tod von George Floyd natürlich mehr an Kraft gewonnen. Und ich merke, dass in gewissen Bereichen eine gewisse Sensibilität gibt, dass es Diskussionen gibt, dass man überlegt, okay, gewisse Begriffe, die damals ganz normal waren, dass die man heute zum Beispiel nicht mehr verwendet. Das N-Wort sowieso war klar. Jeder weiß, dass dieses Wort politisch unkorrekt ist. Aber ich denke an Begriffe wie Zigeunerschnitzel zum Beispiel oder andere. Es gibt schon eine Diskussion darüber, ich merke das schon. Ob das ein Trend ist, das ist sehr schwer zu beantworten. Wie gesagt, ich nehme schon diese Sensibilisierung dafür. Ich würde mir wünschen, dass es kein Trend ist.
Ja, das würden wir wahrscheinlich alle. Aber was ich zum Beispiel auch mitbekomme auf Social Media, dass eben jetzt sehr, sehr viel gepostet wird und sehr viele reposten Anti-Rassismus-Beiträge, aber als ich mich dann frage, diese Posts, dieses Teilen, bringt es dann wirklich auch einen Wandel in dem persönlichen Denken von Ihnen? Weil das ist ja immer mit was Unbequemem verbunden. Und sind wir dazu wirklich bereit oder ist es dann nur dieses, ja, ich sage jetzt, ich bin gegen Rassismus, aber wenn es dann mich betrifft, mal vielleicht eine Entscheidung zu treffen, die für mich nicht ganz bequem ist, da dann wirklich auch das durchzuziehen?
Wenn wir jetzt nicht bereit dafür sind, wann werden wir dafür bereit sein? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Den Tod, was George Floyd passiert ist, ich glaube, Will Smith war, er sagte, es hat es ja immer gegeben. Der einzige Unterschied ist, dass es sichtbar geworden ist. Mhm. Er ist nicht der Erste, der durch Polizeigewalt gestorben ist. Es gab viele brutale Lynchmorde in den USA mit der Rassentrennung zum Beispiel. Es gab eine ganze Stadt, Tulsa wurde verbrannt. Vor 100 Jahren war das der Fall und bis heute gab keine Rechenschaft wurden gezogen. Ich denke, es war schon lange Zeit, dass man sich darum kümmert, aber wie das nun mal so ist, das Leben so ist, es ist selten oder nicht so aktiv passiert wie jetzt. Und ich denke schon, dass es gut ist, dass man darüber redet. Ich denke, diese Post, da hast du gesagt, ich kann wirklich nicht sagen, ob diese Tweets oder diese Facebook-Einträge, ob sie wirklich schon was beitragen, diese Frage kann ich sehr schwer beantworten. Aber ich denke, allein die Tatsache, dass man darüber redet, ist schon mal ein wichtiger Schritt.
Ja, das im öffentlichen Diskurs mehr.
Ganz genau. Ja. Und was mir aufgefallen ist, zum Beispiel, ich sehe immer wieder Poster, also Werbungen zum Beispiel, in der Regel mit Modeklamotten, mit Menschen mit Migrationshintergrund, die aussehen wie ich, die meine Hautfarbe haben. Mhm. Ich lebe seit 22 Jahren hier und das war früher nie. Ja. Ich bin jedes Mal ertappe ich mich, wie ich dann, wenn ich so eine Werbung sehe, wo ich sage, okay, wow, interessant.
Ja, genau, es fällt einem sehr stark auf. Ja. Es ist nicht, dass man das nicht bemerkt, wie es dann eigentlich sein sollte, sondern es fällt einem auf.
Ganz genau.
Aber das zeigt ja nochmal nur, wie tief verankert das auch in uns ist. Und auch, wie Sie vorher meinten, mit dem, dass es einfach nicht sichtbar war bis jetzt, liegt ja vielleicht auch ein Stück weit an unserer Perspektive.
Absolut.
Und damit möchte ich vielleicht zum nächsten Begriff überleiten, der vielleicht nicht allen ganz geläufig ist, aber über den wir auch im Unterricht häufiger gesprochen haben. Und zwar ist das Eurozentrismus. Und auf Wikipedia zum Beispiel habe ich jetzt eine Definition rausgesucht. Da steht, Eurozentrismus ist die Betrachtung und Einschätzung inner- und außereuropäischer Gesellschaften aus herkömmlicher europäischer Perspektive und gemäß den von Europäern entwickelten Werten und Normen. Diese Wertevorstellungen, Kategorienbildungen und Überzeugungen bilden im Eurozentrismus den Mittelpunkt des Denkens und Handelns. Also das ist eine ziemlich komplizierte und lange Definition. Deshalb habe ich auch noch was anderes aus dem Duden, was es ein bisschen kürzer fasst. Mhm. Also eurozentristisch ist als Europa als Mittelpunkt auffassend und auf Europa als Mittelpunkt bezogen. Also genau diese Perspektive, die wir als Europäer haben. Aber es klingt trotzdem noch ein bisschen abstrakt. Ja. Und vielleicht gerade Sie als Gemeinschaftskundelehrer, vielleicht könnten Sie da einige konkrete Beispiele nennen, wie man Eurozentrismus jetzt zu verstehen hat. Mhm.
Ja gut, kannst du dich daran erinnern, dass wir in der 8. Klasse einen Film geguckt haben, Waga Saga?
Ja, da kann ich mich gut dran erinnern.
Du kannst dich daran erinnern, wir hatten das ja damals gemacht im Rahmen der Frankophonie. Das war ja, was wir gemacht hatten. Und bevor wir uns den Film angeguckt haben, ich hatte euch ein paar Kritiken vorgelesen, das mache ich immer, damit die Schüler wissen einigermaßen, worauf sie sich einlassen. Und nach dem Film hatten wir ein Rollenspiel simuliert, wo wir eine Redaktionssitzung simuliert hatten mit dem Chefredakteur Monsieur Okab. Kannst du dich daran erinnern?
Also ich kann mich daran erinnern, dass Monsieur Okab gab. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, dass wir das gemacht haben.
Doch, wir hatten eine Redaktionssitzung. Ihr habt alle eine Rolle vom Journalisten eingenommen und die Idee war, einen Artikel, eine Kritik, eine Filmkritik zu schreiben.
Und was über haben wir dann gemacht als Journalisten?
Ihr habt dann...
Wir sollten Fragen stellen, oder?
Nein. Es ging darum, einen Artikel zu schreiben für Leute, die den Film nicht gesehen haben. Okay. Und zu sagen, ob ihr den Film empfehlt oder nicht. Und ihr habt alle einstimmig den Film kritisiert, vor allem die technische Umsetzung. Ihr habt gesagt, die ist sehr schlecht umgesetzt. Für die Zuhörer, Waga Saga ist eine Komödie. Und in dieser Komödie werden teilweise, also wie ein Märchen, das heißt, es gibt ein paar Szenen, wo zum Beispiel ein Esel redet, ja, zum Beispiel, oder eine Person wie eine Fee auftaucht und irgendwas sagt. Das habt ihr damals sehr kritisiert, das ist sehr schlecht gemacht. Und das hat mich überrascht, weil ich hatte nicht damit gerechnet, mit so einer deutlichen Kritik, vor allem einer negativen Kritik, weil davor war die Filmkritik, die ich vorher gelesen habe, die war super gut und selbst im Internet heute, wenn man Rezensionen darüber liest, die sind gut. Aber ihr habt damals, was ihr gemacht habt, das war eurozentrisch. Ihr habt damals den Film bewertet aus der europäischen Perspektive.
Ja, vielleicht sollte man auch dazu sagen, das ist eine Produktion aus
Burkina Faso. Genau. Ja. Es ist eine 100%ige Produktion aus Burkina Faso. Übrigens, Burkina Faso gilt in Afrika oder Westafrika, was Kino angeht, als sehr berühmt, als Vorreiter. Es gibt alle zwei Jahre ein Festival, panafrikanisches Filmfestival zum Beispiel, und die ist sehr, sehr bekannt. In den 70er Jahren, 60er Jahren fing das schon an. Und der Regisseur, übrigens, der den Film gemacht hat, ist ein sehr berühmter Regisseur gewesen. Ja. Aber so funktioniert Eurozentrismus. Das heißt, man geht von den europäischen Perspektiven aus und bewertet dann die anderen, andere Kulturen, andere Traditionen. Bei dieser Bewertung, man stellt sich auf eine höhere Position ein als die anderen. Ja. Wenn man den Film nimmt zum Beispiel, der ist mit den Mitteln von dort gemacht. Natürlich kann man das nicht vergleichen mit Hollywood-Produktion, ja, mit der ganzen Technik, was dahinter steckt. Das ist zum Beispiel ein Beispiel von Eurozentrismus. Und ein anderes Beispiel, wenn man über Gemeinschaftskunde redet, sind Menschenrechte zum Beispiel.
Darüber hatten wir auch im Unterricht gesprochen.
Genau, ja, haben darüber gesprochen. Genau. Vielleicht kannst du mal erzählen, worüber haben wir gesprochen im Unterricht?
Jetzt drehen wir die Rollen.
Ja.
dass die mal ein bisschen durchschnaufen können. Denn wir haben darüber gesprochen, dass für uns ja so klar ist, woher die ersten Ansätze der Menschenrechte kommen. Das war die Französische Revolution, Les Droits de l'Homme. Und das lernen wir hier im Geschichtsunterricht. Und dann haben sie uns ja eben erzählt, dass es gar nicht stimmt, sondern dass die allerersten Ansätze für eine Menschenrechtserklärung aus, ich weiß nicht mehr genau aus welchem Land?
Aus Mali.
Aus Mali kam. Mhm. Aber dass das in der Geschichtsschreibung, wie wir sie gelehrt bekommen, ignoriert wird, keine Rolle spielt.
Ganz genau. Die wird gar nicht erwähnt. Ja. Wie du das schon gesagt hast, man denkt an die Französische Revolution, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Und die Franzosen sind sehr stolz darauf, die sagen la patrie des droits de l'homme zum Beispiel. Und sehr wenige wissen, dass die erste Menschenrechtserklärung in Mali entstanden ist. Im 13. Jahrhundert damals war das. Und in dieser Menschenrechtserklärung zum Beispiel hat man festgelegt, dass alle Menschen gleich sind. Und übrigens damals Frauen und Männer galten auch als gleichberechtigt. Und Kriegsgefangene zum Beispiel dürfen nicht versklavt werden.
13. Jahrhundert, das war ja schon sehr viel früher.
Ja, das war vor 1789.
Das ist ja nochmal sehr viel fortschrittlicher, als man jetzt so eine Französische
absolut,
Revolution
absolut. Hat, ne? Für die damalige Zeit, wenn man bedenkt, für die damalige Zeit, so sagen, alle Menschen sind gleich, das Leben des Menschen ist unantastbar, was wir im Artikel 1, die Würde des Menschen im Grundgesetz haben, es ist quasi das Gleiche. Und das war für damalige Zeiten sehr fortschrittlich. Ja? Aber das wird, man findet kaum was in den klassischen Geschichtsbüchern, sehr wenige wissen was darüber. Übrigens, diese Menschenerklärung von Mali wurde als immaterielles Weltkulturerbe von der UNESCO zum Beispiel aufgenommen.
Und wir haben trotzdem noch nie was davon gehört.
So ist es, ganz genau. Oder ein anderes Beispiel von Eurozentrismus ist die jetzigen Grenzen von Afrika, von Westafrika zum Beispiel. Ich komme aus Burkina Faso. Burkina Faso grenzt an Elfenbeinküste, an Mali, an Niger, Togo und so weiter. Aber alle diese Grenzen,
die wurden von Europäern.
Genau.
Ja, doch,
und
das
weißt,
haben wir ja
und weißt du wo?
Meinen Sie, wann
zeitlich? Wo war das? Zeitlich wäre ein bisschen zu.
Im Ersten Weltkrieg? Oje, wenn jetzt meine Geschichtslehrerin zuhört.
Ja, das glaube ich.
Oder?
Das war, davor. War 1884 in Berlin.
Ah, wo genau?
In Berlin war das, die sogenannte Konferenz von Berlin. Die Berliner Konferenz war das.
Ja, aber doch, da haben wir drüber im Geschichtsunterricht auch gesprochen. Und das ist auch Grund für viele Konflikte bzw. Auslöser, die auch heute noch auf dem afrikanischen Kontinent noch ausarten.
Ganz genau. Weil diese Grenzen sind willkürlich entstanden. Bis heute sind Familien zum Beispiel, heute Familien sind getrennt. Das ist sehr interessant zu sehen. Gleiche Familie, die Grenze läuft durch. Die einen sind zum Beispiel Burkina, die anderen sind Ghanaier, obwohl die haben den gleichen Namen, die gleiche Sprache. Und das ist übrigens sehr interessant. Warum? Weil in der Gemeinschaftskunde hat man in der Regel den Begriff von Nation und Staat. Ja, wir sind ein Staat, wir sind eine Nation. Also man sagt die französische Nation zum Beispiel oder die deutsche Nation. Und wenn man das beobachtet in Afrika, diese Grenzen haben dazu beigetragen, das ist, was manche Wissenschaftler sagen, warum es dieses Gefühl von Nation in Afrika ein bisschen schwer ist, weil das Ganze ist künstlich entstanden durch die ehemaligen Kolonisatoren. Mhm. Und das trägt dazu bei, in den jetzigen Problemen, die wir in Afrika haben. Das ist ein Aspekt davon.
Also, dass die kein wirkliches Gefühl der Nation oder Zusammenhalt der Nation ist, oder?
Naja, es ist ja so, wenn man ein Land von außen, wenn man bestimmt, da sind die Grenzen dieses Landes, wenn man Ethnien trennt oder Familien trennt, wie soll dann ein Wir-Gefühl entstehen? Ja, es ist sehr schwierig, dass ein Wir-Gefühl entsteht. Das dauert. Ich meine, die meisten afrikanischen Länder sind seit den 60er Jahren unabhängig. Aber 60 Jahre oder sagen wir 70, 75 Jahre im Leben einer Nation, eines Landes ist gar nichts.
Ja.
Ja? Also Frankreich zum Beispiel hat nach der Französischen Revolution 1789, man sagt, 100 Jahre gebraucht, bis man einigermaßen eine stabile Demokratie hatte. Ja? Und wenn man das dann mit Afrika vergleicht, 60, 70 Jahre sind gar nichts.
Ganz kurz, ich hoffe, man hört die Kinder im Hintergrund nicht schreien, gerade ist, glaube ich, Pause.
Ja.
Aber gut. Ich wollte noch was davor sagen zu der ganzen Ouagasaga-Geschichte. Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, mir war das da überhaupt nicht bewusst. Also ich fand den Film komisch, ich fand, es war kitschig, ich fand, es war übertrieben. Mhm. Und das habe ich gesagt und so waren auch alle anderen in der Klasse. Aber jetzt auch, wo wir nochmal drüber danach geredet haben, fühlt sich das so falsch an, weil ich gemerkt habe, wie abwertend das einfach war, wie aus unserer Perspektive heraus. Aber wir waren da einfach, uns war das nicht bewusst, wir haben da noch nie drüber nachgedacht.
Genau.
Wir haben diesen Film gesehen, fanden ihn seltsam und waren unsere hohen Standards von super teuren Hollywood-Produktionen gewöhnt und haben das dann daraus eben gesagt, nee, finden wir komisch. Und ich denke, genau das ist das Problem, dass eben die Kinder auch damit aufwachsen, das so zu kennen und auch nicht aus ihrer Perspektive rausschlüpfen können. Und das kleinen Kindern zu erklären, ist natürlich schwieriger. Gut, wir waren in der 8. sind jetzt keine kleinen Kinder. Aber haben Sie vielleicht da Ideen, Vorschläge oder Beispiele, wie man das vielleicht in der Schule umsetzen könnte, wie man dem gegenwirken könnte, diesem eurozentristischen Denken?
Ja, Beispiel habe ich nicht so konkret, es ist schwierig. Ich denke, das könnte funktionieren und das funktioniert auch in Gemeinschaftskunde, dass man sagt zum Beispiel, man Perspektive übernahme, ein Rollenspiel zum Beispiel, man fließt völlig ein in dieser Rolle, ja? Man wird quasi gleich mit der Rolle und so interagiert man zum Beispiel als Politiker oder als Gewerkschafter. Ja? Ich denke, es kann helfen, wenn man sich immer bewusst macht, es gibt nicht die eine, sagen wir mal so, das einzige Wahre, ja? Dass man einfach eine andere Perspektive übernimmt, wenn man über, vor allem wenn es um andere Länder, andere Regionen geht, dass man nicht immer von sich ausgeht, sondern dass man guckt, wie ist es vor Ort, warum machen die das so, gibt es Gründe dafür, dass man nicht versucht, nicht zu bewerten mit den Regeln, die man hier kennt, denn es ist völlig unterschiedlich. Ja? Aber es ist sehr schwierig.
Gerade eben für Jüngere das dann.
Nicht nur für Jüngere, selbst Erwachsene machen das und viele Dinge macht man ja unbewusst, weil man wird ja so sozialisiert. Ja. Aber die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wenn man viel verreist ist und gerade in anderen Regionen, andere Länder, ärmere Länder, hat man eine gewisse, man entwickelt dafür auch diese Sensibilität dafür. Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre, dass man vielleicht eher für sich viel damit beschäftigt, in anderen Fächern, nicht nur in Gemeinschaftskunde, sondern in Erdkunde zum Beispiel. Wenn es um Globalisierung geht, dass man guckt, warum sind viele Länder in Afrika arm. Ja? Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich so tief grundlegend diskutiert wird. Ich übrigens als Lehrer, man stellt viele Fragen und in der Regel hat man Antworten auf diese Fragen. Aber ich habe manchmal Fragen, ich habe keine Antworten. eine Frage, was mir aufgefallen ist, und das ist halt für mich eine Form von Eurozentrismus, wenn in den öffentlichen Medien zum Beispiel über Länder in Afrika berichtet wird, mit Medien mache ich sowas wie Tagesschau zum Beispiel, ja. Man sagt das Land und dann, es kommt immer zu 99,9% einer der ärmsten Länder der Welt. Es kommt immer ja. diesen Zusatz, diese Zusatzinfo ja, ja. kommt immer dazu. Und ich habe mich gefragt, warum sagt man das? Ist es wirklich relevant für die Info, wenn man über zum Beispiel Mali oder wenn man über Senegal redet, ist es immer wichtig, dass die Zuhörer, Zuschauer hören und wissen, es ist einer der ärmsten Länder der Welt, muss man das extra betonen, das weiß doch jeder. Ja,
ja, es ist vielleicht wichtig für die, die da zuhören, zu wissen, ja, also ich sitze ja hier in meiner privilegierten Position und dort in den Nachrichten wird berichtet über, was ist das für ein Land? Ach so, ja, eins der ärmsten Länder der Welt, ja, bisschen runterschauen und das ist ja alles immer noch Teil, genau wie Sie gesagt
genau,
haben.
Genau, das ist für mich eine Form von Eurozentrismus und das trägt zu diesem negativen Bild von Afrika, das man in den Köpfen hat, im Westen, das sieht man in den Medien. Natürlich, es gibt Armut, Krieg und was auch immer in Afrika, das möchte ich nicht bestreiten. Aber gibt es auch nicht positive Seiten an Afrika? Wenn man zum Beispiel in den Medien guckt, welche Bilder von Afrika über Afrika werden gezeigt?
Ja, hungernde Kinder meistens. Das ist ja das, was genau. wir am meisten sehen, genau. auch auf Werbeplakaten sogar, was ja auch nochmal ein anderes Thema ist,
ganz genau.
man lange diskutieren kann.
Ja. Und das ist auch eine Form von Eurozentrismus.
Uns in unserer Position sicher zu gewähren und dann ja, einfach nur die Seiten von dem Land zu zeigen, die wir sehen können, die wir sehen wollen. Ich muss auch sagen, dass ich auch viel im Gemeinschaftskundeunterricht, als wir das mit Ihnen hatten, auch erst gemerkt habe, ja, dass ich schon dass ich afrikanische Länder viel über einen Kamm geschert habe und dass es auch viele meiner Mitschüler, Mitschülerinnen so gemacht haben und dass wir da vielleicht einfach ein bisschen falsch lagen, weil Sie uns ja auch erzählt haben, was für tolle Sachen es da gab oder Ressourcen, die wir gar nicht wissen oder wie gut es auch Menschen gehen kann.
Absolut, es gibt viele Facetten. Ich meine, Europa ist nicht gleich Europa. Es gibt die Lebenssituationen und die Wirtschaftssituation in Westeuropa ist eine andere als in Osteuropa zum Beispiel. Oder selbst Deutschland. Zwischen Ost und West gibt es Unterschiede. Das hat man auch genauso in Afrika. Ja? Und übrigens, eine Form von Eurozentrismus ist, dass man Afrika reduziert auf ein Land. Ja. Afrika ist ein Kontinent, 55 Länder.
Man spricht immer von Afrika, als wir, wäre es ein Land. Natürlich wie Europäer, Europa ist... Niemand sagt ja, ich gehe jetzt nach Europa. Wobei doch Amerikaner sagen ja auch häufig, ja, ich gehe nach Europa und machen dann irgendwie einen Europa-Trip
ja.
und scheren das auch über einen Kamm. Aber für uns ist es ja ganz klar, dass es aus so vielen anderen besteht, so vielen Kulturen.
Ja.
Aber jetzt sind wir auch ein bisschen abgedriftet. Wir hatten ja angefangen über Rassismus.
Rassismus, genau. Ja.
Und am Ende für unsere Gegenwart führt ja alles zurück auf Begegnung, wie Sie gesagt haben, auf Verreisen, auf den Menschen zuhören, auf Sensibilisieren. Und da habe ich nochmal auch eine persönliche Frage,
ja.
weil natürlich versuche ich in meinem Alltag mein Kastendenken oder meine Strukturen, die vielleicht in meinem Kopf irgendwie sind, zu umgehen oder mich dabei zu ertappen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, sage ich, welches Wort benutze ich denn jetzt, wenn ich die Hautfarbe sagen möchte? Dann sind ja auch alle total überfordert. Sag mal jetzt schwarz, sag mal jetzt dunkelhäutig, farbig. Spielt das eine Rolle oder was sagen Sie dazu? Irgendwie sensibel zu reden, aber dann trotzdem auch irgendwie zu normalisieren?
Ja, ich diese Problematik ist mir bewusst bekannt. Ob es eine Rolle spielt, das weiß ich nicht. Es gibt natürlich manche Fragen, mich auch. Darf man schwarz sagen oder ich schwarz zum Beispiel ist eine Diskriminierung, wenn ich das sage. Für mich, ich persönlich, ich nehme das nicht als Diskriminierung, wenn man das benutzt. Ich weiß zum Beispiel, es gibt in diesem Milieu, also mit Milieu meine Aktivisten, die sich da einsetzen, dass zum Beispiel farbig politisch unkorrekt ist, weil was ist ein farbiger Mensch? Es ist ja keine Definition. Ja? In der Literatur hat sich der Begriff Black als sich hier mehr oder weniger durchgesetzt. Oder Race zum Beispiel, wobei Race im Englischen hat eine andere Bedeutung als im Französisch oder im Deutschen, das muss man auch wissen. Schwarz hat sich einfach eingebürgert, jetzt im Französischen wird l'Afrique noire, Schwarzafrika oder Schwarzafrika. Ich habe einmal so überlegt, manchmal mache ich so solche Fantasiegedanken, ich habe überlegt, wenn ich mich so angucke, ich bin nicht schwarz. Wenn ich meine Haut gucke, ich bin nicht schwarz. Ja, ich sage immer so, ich habe eher eine Nutella-Hautfarbe.
Also dann stellen sich in den Spiegel und denken sich, ach, ich habe eine Nutella-Haut.
Naja, wenn wir ernsthaft über diese Farben reflektieren, ja, du bist auch nicht weiß. Vor uns liegt ja ein weißes Papier. Vor uns liegt ein weißes Papier. Wenn ich dich so angucke und dieses weißes Papier angucke, ich wüsste nicht, was an dich weiß ist, außer deine Zähne.
Ich würde sagen, es ist ein bisschen olivgelb.
Zum Beispiel. Wenn ich meine Hautfarbe angucke, ich neige eher zu Schokolade oder zu Nutella. Ja? Wobei es gibt auch verschiedene Hautfarbentöne. Ja? Selbst in Afrika gibt es die.
Ja,
genauso wie
ja,
genau. Ja? Aber gut, Schwarz und Weiß haben sich festgelegt, etabliert. Was ich weiß, Sprache ist ziemlich flexibel. Und das Schöne an Sprache ist, man kann Sprache dehnen, man kann neue Begriffe erfinden. Es ist auch interessant, hier zu überlegen über die Hautfarben, dass man sich da Gedanken macht.
Was für neue Begriffe man
findet. Ja, neue Begriffe, die wirklich die Realität abbilden. Keine Ahnung. Ich denke, Sprachwissenschaftler sind ja gefragt.
Ja, müssen Sprache erweitern, weiterentwickeln.
Warum nicht?
Okay, vielen Dank, Herr Barco. Ich sehe gerade, dass wir schon länger als geplant reden. Aber Sie haben ja auch viel zu sagen und ich höre Ihnen auch sehr gerne zu. Und ich denke auch, dass es für unsere Zuhörerinnen sehr interessant war. Haben Sie denn noch irgendwas, was Sie gerne loswerden wollen, was Sie noch sagen möchten?
Ah, diese Frage habe ich befürchtet.
Ich kann sie auch wegstreichen.
Da sind solche Fragen. Nein, du hattest mich gefragt vorhin, ob es ein Trend ist.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass es kein Trend ist. Und übrigens, ich finde, man sollte uns als Gesellschaft, wir sollten uns die Frage stellen, wollen wir, dass es ein Trend ist? Wollen wir, dass es Trend ist, dass Menschen, die seit Jahren, Jahrhunderten diskriminiert und ausgebeutet und schlecht behandelt worden sind, wollen wir immer noch im 21. Jahrhundert, dass es Trend ist? Reden wir doch nicht alle momentan darüber, dass alle Menschen gleich sind? Ich finde, wir sollten uns als Gesellschaft diese Frage stellen und darüber reflektieren und überlegen, wo soll das hingehen. Und was Schüler mich fragen, die sagen, okay, was kann ich machen? Es geht nicht darum, politisch engagiert zu werden. Ich bin es auch nicht. Ja? Gesellschaftlich engagiert bin ich oder war ich. Sondern hier, und da sage ich es meinen Schülern, wenn ich darüber rede, einfach was zu machen, aktiv zu werden, wenn man Zeuge ist, wenn man mitkriegt, dass eine andere Person, übrigens, das muss irgendwie mit der Hautfarbe zu tun sein, es kann was mit dem Kopftuch zu tun haben, oder es kann mit der Religion, mit der sexuellen Orientierung
oder
zum Beispiel.
Mit dem Namen.
Oder mit dem Namen. Wir sind alle manchmal erleben Situationen, wo wir sehen, andere Menschen werden niedergemacht aufgrund des Aussehens oder aufgrund von anderen Sachen und viele schauen leider weg. Und mein Appell wäre eher nicht wegzuschauen, sondern einzuschreiten. Natürlich sollte man dabei sich selbst nicht in Gefahr bringen, aber man kann zum Beispiel die Polizei anrufen, das ist aktiv werden. Oder man kann einfach die Person ansprechen, die das tut. Warum machen Sie das zum Beispiel? Oder lassen Sie diese Person in Ruhe? Das ist Einschreiten. Dazu fällt mir ein, der Norbert Zongo ist ein berühmter Journalist aus Burkina Faso, der leider gestorben ist. Der sagte, er meinte das auf korrupte Politiker und ich finde, das passt hier sehr gut. Er sagte, wenn solche schlimme Taten passieren, das Schlimme daran ist nicht die Handlung der Täter, sondern das Schweigen der Mehrheit. Ich denke, es ist ein sehr schönes Schlusswort.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Und ich danke Ihnen sehr nochmals, dass Sie hier waren und bei unserem letzten Podcast dieses Schuljahr mitgemacht haben. Liebe Zuhörerinnen, nächstes Jahr geht es vielleicht weiter. Wir werden sehen, aber dann definitiv mit einer anderen Gruppe. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ach. Tschüss.
Also, waren Sie doch nicht aufgeregt am Ende?
Doch, aber es hat sich schnell gelegt.